Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag. Wer mit der brandenburgischen Stadt Eberswalde maximal Würstchen und ein riesen Schlachtkombinat verbindet, braucht dringend ein Update. Die Stadt mit der malerischen Lage zwischen Wäldern und Seen ist inzwischen ein echter Hotspot in Sachen Ökologie und Nachhaltigkeitsprojekten und eine wirklich attraktive Adresse für junge Familien und Studierende. Jetzt am Wochenende lädt ein Theaterfestival dazu ein, sich die Zukunft Eberswaldes vorzustellen und mitzugestalten. Thema hier im Kompressor. Sie sind noch extrem jung. Sie sind zwischen 14 und 21 Jahre alt, die Mitglieder der rechtsextremistischen Gruppe Letzte Verteidigungswelle, die Ende Mai in mehreren Bundesländern festgenommen wurden, weil sie Brandanschläge verübt und Attentate geplant hatten. Und sie passen leider genau ins Bild, das die dreiteilige Dokumentationsreihe Worldwide Hate zeichnet, also weltweiter weißer Hass. Heute Abend werden diese drei Teile auf Arte ausgestrahlt. Der Journalist und Filmemacher Dirk Labs zeigt darin eine verstörende Parallelwelt im Netz, in der vor allem junge Männer rechte Ideologien abfeiern, sich Gleichgesinnte suchen, die eigene vermeintliche White Supremacy, die weiße Überlegenheit feiern, um dann in der realen Welt zu Gewalttätern zu werden. Dabei macht die Dokumentation klar, wie die scheinbaren Einzeltäter von Buffalo, Christchurch, Utøya, München, Halle und Hanau eingebettet waren in eine internationale digitale Bewegung des Hasses. Über seine Dokumentation Worldwide Hate sprechen wir jetzt mit Dirk Labs höchst selbst. Schönen guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Ihre Arbeit, dieses globale Thema zu beleuchten, war bestimmt sehr aufwendig, sehr komplex in der Recherche. Sie sind durch Europa, durch Südamerika, in die USA gereist, haben mit vielen internationalen Quellen gearbeitet. Wie lief diese Recherche ab? Welche besonderen Herausforderungen haben Sie erlebt?
Naja, schockierenderweise war es so, dass man relativ schnell feststellt, wie viele Attentate es eigentlich schon gab in den letzten Jahren. Auch wie viele schlimme Attentate, die man zum Teil, also selbst ich als jemand, der sich damit professionell beschäftigt, vergessen hat. Und das ist dann schon schockierend. Und dann muss man versuchen, so eine Ordnung da reinzubringen und Fälle zu finden, anhand derer man so dieses Gesamtphänomen erzählen kann und auch die Entwicklung dieser Gefahr. Und diese Struktur da reinzubringen und die Bewegung zu fassen, ist gar nicht so einfach, weil es eine sehr, ja, so eine sehr luizide, sich ständig weiterentwickelnde Bewegung ist, die nicht festgefahren ist in jeglicher Hinsicht.
Jetzt konfrontieren Sie Ihr Publikum ja bewusst mit so einer rasant geschnittenen Bilder und auch Informationsflut, auch kurze Ausschnitte aus den Tätervideos und auch rechte Manifeste zeigen Sie. Das Publikum bekommt also gleichsam so die Wucht von Hass und Brutalität brühwarm auch um die Ohren gehauen. Es war auch immer wieder so ein bisschen Kritik zu lesen, dass Sie sich damit möglicherweise zum medialen Komplizen machen, denn diese Täter wollen ja vor allem eins, mediale Aufmerksamkeit. Wie haben Sie diese Kräfte gegeneinander abgewogen?
Wir haben natürlich in der Tat lange darüber nachgedacht, deswegen zeigen wir ja die Propaganda der Täter nicht eins zu eins, sondern gebrochen und verfälscht. Das war uns ganz wichtig, dass wir so eine Ebene eingezogen haben, dass man so also eine Distanz herstellt. Wir zeigen auch nie sozusagen die Opfer selber, das ist ganz wichtig. Das kommt vielleicht bei dem einen oder anderen Artikel auch verfälschend rüber. Aber es ist wichtig, sich mit diesem Hass auseinanderzusetzen. Das ist ja auch unsere Aufgabe als Journalisten, als in dem Fall als Dokumentarfilmer, dass man den Publikum schon auch zeigt, wie brutal es dazugeht, weil man es sonst nicht versteht. Also man bringt diese Bilder von diesen sehr jungen Tätern, diese, ich sage es jetzt mal ungeschützt, diese Milchgesichter, mit dieser unfassbaren Brutalität nicht zusammen. Und das liegt eben auch daran, dass diese Täter vorher einen zügellosen Hass im Internet ausgesetzt waren. Also diese ständige Wiederkehr dieses Hasses auch teilweise durch Audiofiles, dass man es auch immer wieder hört. Ja? Also man wird also berieselt. Und das wollte ich schon auch erfahrbar machen, weil sonst, seien wir ehrlich, versteht man das Problem nicht wirklich.
Ja, jetzt haben Sie sich bereits seit 25 Jahren mit Terrorismus beschäftigt, lange auch zum NSU geforscht. Welche entscheidenden Entwicklungen, auch vielleicht Veränderungen, gerade in Bezug auf diese Vernetzung und Radikalisierung, haben Sie beobachtet?
Ja, ich mache das Thema schon sehr lange. Und als ich dann gelesen habe, dass es also sozusagen so die ersten digitalen Terroristen, hat man das genannt, gibt, die sich also nur online radikalisiert haben, war ich so ein bisschen skeptisch, weil ich das schon oft erlebt habe, dass es dann sozusagen eine neue Mode gibt. So wie ja jetzt auch gesagt wird, die Täter sind sehr jung, das stimmt. Das heißt aber nicht, dass es nicht schon früher junge Täter gab. Da muss man ja immer ein bisschen abwägen. Nur als ich mir dann die Fälle genau angeguckt habe, war es schon so, dass dieses Phänomen, dass sich junge Täter ja in dem Fall wirklich radikalisieren, online und für Menschen, die sie nicht kennen, also die sie nur online kennen, wirklich auch töten und morden, das ist etwas, was neu ist. Früher ist man immer davon ausgegangen, dass es eine Gruppe braucht, die ich kenne, die mich dann unter Umständen dazu bringt, ein Attentat zu begehen. Und hier ist es wirklich so, dass es Täter gibt, die morden für ihre digitale Gruppe im Internet. Und das ist natürlich besorgniserregend und auch zum Teil beängstigend.
Herr Labs, wir sitzen ja immer gern dem Klischee des verführbaren, sozial benachteiligten Täters auf. Wie sehr haben Sie dieses Klischee eigentlich bestätigt gefunden?
Naja, so wie immer, gar nicht. Also es war schon, ich erinnere mich bei dem Islamismus daran, da gab es dann auch immer so ganz früh, schon vor 25 Jahren, also da ging es auch bei den ersten Skinheads, da wurde immer so ein bisschen behauptet, das ist ein soziales Sprich, die Menschen kommen aus, oder diese Täter kommen aus ärmeren Familien. Das stimmte halt selten, es stimmt vor allem nicht immer. Es sind eben vor allem Menschen, die verletzt sind, die einsam sind, das soll jetzt gar nicht entschuldigend klingen, aber die auf der Suche nach etwas sind, die auch meistens auch eine Art große Niederlage erfahren haben. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die jetzt sozial abgehängt sind. Im Gegenteil, wir haben einen Fall im Film von einem jungen Rechtsradikalen aus Boston, der dann später selber umgebracht wird, der aus einer eher wohlhabenden Familie stammt, also aus den Suburbs in Boston. Also da kann man überhaupt nichts von sozial vernachlässigt oder sonst was erkennen. Deswegen müssen wir auch immer ganz genau hingucken, weil wir uns sonst es mit den Antworten zu einfach machen.
Jetzt konzentriert sich Ihre Dokumentation eben doch stark auf junge, einsame Männer als Täter. Welche Rolle spielen Frauen in diesen rechtsextremen digitalen Netzwerken und auch bei der Radikalisierung?
Ja, die spielen auch eine wichtige Rolle. Es gibt den, wie ich immer noch finde, fast schockierendsten Fall einer Frau aus Amerika, Ende 30, die erst vor kurzem vom FBI verhaftet worden ist und vorher über Jahre eigentlich ungebremst über Telegram Menschen radikalisieren konnte. Sie hat also Propagandafilme, die wir eben auch zeigen, verfremdet, produziert und auch gesprochen. Und sie stand mit Tätern im Kontakt, unter anderem mit einem jungen Mann aus Bratislava, der also immer wieder davon schrieb, er wolle endlich zuschlagen. Und irgendwann sagte also diese Frau zu ihm, wenn du das machst, du darfst nicht nur reden, du musst jetzt mal was machen, wenn du das machst, vertone ich dein Manifest als Hörbuch. Und das hat sie dann auch getan. Und das ist natürlich schon so eine mediale Ebene, die uns fast absurd vorkommt, weil wir das jetzt nicht glauben können, dass man tötet, um jetzt in der Fall einer Frau aus Kalifornien zu beeindrucken. Aber genau so war es. So kann man es auch in den Akten finden.
Jetzt zeigt Worldwide Hate durchaus auch eine positive, eine hoffnungsvolle Seite und wirklich Stimmen des Widerstands. Welche Initiativen, welche Personen haben Sie besonders beeindruckt?
Ja, also mich beeindruckt, das klingt jetzt ein bisschen diplomatisch, aber erstmal jeder, der sich gegen rechts wehrt, vor allem in Zeiten wie diesen, wo ja doch sozusagen dieser Hass wie so ein Tsunami auf uns zurollt und eben auch ja sehr mächtige Fürsprecher hat. Das ist jetzt ja kein Randproblem mehr, sondern es ist ja im Mainstream angekommen. Aber natürlich ist es so, dass mich Menschen, die jemanden verloren haben durch ein Attentat oder in einem Fall wurde der Sohn sehr schwer verletzt und traumatisiert, also Menschen, die dann den Mut aufbringen und die Kraft aufbringen, trotzdem oder gerade gegen rechts anzukämpfen, mich natürlich besonders beeindrucken. Wobei ich dann auch zwiegespalten bin. Ich manchmal auch das Gefühl habe, dass wir als Gesellschaft diese Menschen allein lassen. Und ich mich frage, ob es in Ordnung ist, dass gerade die Menschen, die schon so einen hohen Preis gezahlt haben, jetzt einen Großteil dieses Widerstandes da organisieren müssen. Aber so ist es nun mal und uns bleibt als Gesellschaft da praktisch nur diesen Menschen so viel wie möglich zu helfen oder wie in meinem Fall denen eben auch mal eine Bühne und eben nicht nur den Tätern, sondern ausdrücklich auch den Opfern eine Bühne zu geben.
Die dreiteilige Doku Worldwide Hate ist so eine Bühne, jeweils 55 Minuten sind die Teile lang. Alle drei laufen heute ab 20.15 Uhr auf Arte und bereits jetzt in der Mediathek. Ganz herzlichen Dank für den Film und das Gespräch, Dirk Labs.
Ja, danke.
Ob Theater, Gemeindehaus oder Bibliothek, gerade in kleineren Städten und Gemeinden sind solche Orte der Begegnung enorm wichtig fürs Miteinander. Im brandenburgischen Eberswalde bei Berlin spielt das Kanaltheater seit 12 Jahren eine wichtige Rolle mit einem Programm, das möglichst viele aktiv mit einbeziehen will. Besondere Spezialität, Stücke, die sich mit der Geschichte der Region beschäftigen, mit dem großen Schlachtkombinat, das bis 1991 eines der größten und modernsten Europas war oder auch mit der Geschichte des KZ-Außenlagers Eberswalde. An diesem Wochenende geht der Blick des Kanaltheaters aber nach vorne. Ab morgen startet in Eberswalde das Theaterfestival Zukunft jetzt. Katja Kettner ist Dramaturgin und Autorin des Kanaltheaters und jetzt mein Gast im Kompressor. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Organisiert wird dieses Festival eben vom Kanaltheater und vielen Initiativen aus der Gegend. Was würden Sie sagen, was ist das Besondere am Kanaltheater?
Das Kanaltheater ist ein Theater, das mit den EinwohnerInnen der Stadt spielt. Das heißt, wir bringen sehr, sehr große Stücke auf die Bühne, teilweise 40 DarstellerInnen. Und das geht von der Hochschulprofessorin zum Sozialarbeiter durch die Berufe und durch die Stadt durch.
Jetzt habe ich gerade schon geschildert, dass Sie sich also auch in vergangenen Produktionen schon viel mit Teilen der Geschichte Eberswaldes beschäftigt haben. Wieso jetzt Zukunft?
Wir lieben Zukunft. Wir machen wahnsinnig gern auch Science-Fiction-Themen. Wir haben gesagt, die Welt ist in Gefahr, Rettung naht aus Eberswalde, 2038, ein Klima-Sci-Fi. Warum Zukunft? Und jetzt? Na, wann fängt denn Zukunft an? Wenn nicht jetzt.
Und in Eberswalde, das ist ja schon doch auch seit einigen Jahren so eine Entwicklung, gibt es sehr, sehr viel, was in Richtung einer ja, lebenswerten Zukunft gedacht, studiert werden kann. Sie engagieren sich durchaus auch für diese Zukunft neben vielen anderen Zukunftsorten. Welche gibt es da noch? Wo findet zum Beispiel dieses Festival statt?
Das Festival findet auf einem alten Industriegelände statt. Man muss sich so ungefähr 60 Backsteinbauten vorstellen. Der ehemalige Rohrleitungsbau Fino. Und jetzt sind da zusammen Theater, Bandprobenräume, eine Hausbrauerei, ein Club. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, Kultur gemischt mit Industrie. Und das führt ja auch zu Austausch und zu einem Miteinander.
Jetzt ist ein Herzstück ihres Festivals die sogenannte Zukunftskonferenz. Und zwar treffen sich da Tiere und Pflanzen und wenden sich mit ihren Wünschen an die Menschen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kann man da mitmachen, auch wenn man vielleicht kein Tier ist oder keine Pflanze?
Indem man einfach kommt. Man könnte sich ein Kostüm anziehen in dem Moment, wo man ein Ticket erwirbt. Man darf aber auch einfach so kommen. Die Idee ist, die Tiere treffen sich eigentlich alle 100 Jahre. Und jetzt ist es aber so wahnsinnig heiß geworden. Und wir hatten gerade den Sturm letzte Woche. Und sie sagen, okay, wir müssen da jetzt drüber nachdenken. Was müssen wir den Menschen sagen? Weil so geht es gerade nicht weiter.
Und gibt es dann so eine Art Schiedsrichter oder also jemanden dann aus Ihrer Theatergruppe, aus dem Ensemble, der das dann moderiert? Also wie muss man sich das vorstellen? Ist das so dann doch in gewisser Weise durchchoreografiert?
Na, es ist eine Vollversammlung, aber es gibt ganz große Tanzanteile. Es gibt nicht nur Stimmen, die sprechen, sondern der Fischschwarm wird unters Meer tauchen und seine Choreografie zeigen. Und dann kommt das Faultier von weit, weit weg, weil es denkt, dass es in Europa ein bisschen kühler wäre und alles vielleicht noch ein bisschen besser wäre, weil der Regenwald gerade so in Gefahr ist.
Nun gehen Sie mit Ihrer Theatergruppe auch regelmäßig an Eberswalder Schulen. Haben Sie eigentlich festgestellt, dass Kinder und Jugendliche anders über Zukunft denken als wir Erwachsene?
Ich glaube, die Zukunft ist ja noch etwas sehr, sehr Offenes. Also ab morgen erwarten wir die Schulen auch auf diesem Gelände. Und Mittwoch bis Freitag ist komplett ausgebucht. Von den Jüngsten bis zu den Teenagern kommen alle und werden sich darüber unterhalten. Was ist denn essbare Stadt? Wie stelle ich mir meine Zukunft vor? Wie möchte ich gern 2042 leben? Und aber eben auch, wie wäre das denn? Kann ich morgen einen Johannisbeerstrauch anpflanzen? Oder wie geht denn DIY-Limonade? Oder was sind denn meine Träume? Wie möchte ich leben? Wie soll die Zukunft für mich aussehen?
Jetzt habe ich schon so ein bisschen den Verdacht, dass das ja aber doch auch, wenn man realistisch in die Zukunft schaut, nicht alles so super sonnenrosig ausschaut. Also vielleicht anders als bei uns in unserer Jugend in den, sagen wir mal, 70er, 80er Jahren, ist dann doch die Prognose für die Zukunft der jungen Menschen, die jetzt also in der Schule zum Beispiel sind, eher niederschmetternd. Wie gehen Sie damit um?
Wir könnten sagen, früher war alles besser. Was nicht stimmt, weil wir hatten auch das Waldsterben. Oder wir können sagen, kann ich jetzt etwas tun? Kann ich Teil der Veränderung sein? Was kann ich tun? Kann ich meine Straße verändern? Wie möchte ich meine Schule haben, wenn es so heiß ist? Das heißt, wir können überlegen, wie können wir denn selber wirksam werden, um das, was in unserer Hand steht, anzugehen und zu verändern? Weil wenn wir keine Vision haben von der Zukunft, die kommt ja nicht von alleine, wenn wir dann nichts für tun. Und das kann aber lustvoll sein. Natürlich, man kann über Einschränkungen reden oder man kann darüber sagen, was möchte ich gern transformieren? Wie möchte ich eigentlich in der Zukunft leben und welche Schritte braucht es dafür?
Katja Kettner, können Sie sich eigentlich noch daran erinnern, was Sie sich als Kind gewünscht haben, wie die Zukunft aussehen soll?
Ja, na klar. Ich dachte, alle werden fliegen, also dass es keine Autos mehr gibt.
Okay, das ist auch hübsch. Ja, jetzt fliegen auch alle, aber nicht so wirklich autark. Seit vergangenem Jahr werden Sie durch die Bundeskulturstiftung gefördert und zwar immerhin für die Dauer von 3 Jahren. Inwieweit ist diese Förderung gerade auch über diesen Zeitraum so wichtig für Ihre Arbeit?
Ich muss dazu sagen, wir haben wirklich das große Glück, dass wir viel Unterstützung bekommen. Dieses Festival findet im Rahmen einer Förderung des Ministeriums in Brandenburg statt. Wir sind der kulturelle Ankerpunkt für 3 Jahre. Und das ermöglicht uns natürlich stabil mit Initiativen, mit Menschen in der Stadt in Verbindung zu gehen, mit ihnen gemeinsam das Festival zu gestalten. Wir überlegen jetzt schon, was wir nächstes Jahr noch mal besser machen können oder worauf wir auch noch alles Lust haben. Und dafür braucht es Zeit, dafür braucht es eine stabile Förderung, damit du den Menschen auch zusagen kannst, wir kommen nächstes Jahr wieder. Das ist keine Eintagsfliege.
Und wenn Sie jetzt doch noch mal einen kurzen Ausblick auf dieses Jahr werfen, was sind so Highlights, auf die Sie sich besonders freuen?
Ach, das ist so schwer, weil einfach so viel stattfindet. Samstag ist der große Familientag für alle Altersgruppen. Und die Zukunftslounge haben wir ganz kurz schon gesagt. Ich sag mal, da gibt's dann Seeds of Friendship. Die zeigen, wie urbanes Gärtnern überall in der Welt funktionieren könnte. Dann gibt es die Menschen von Finizio, die zeigen uns, warum die Trockentoilette echt die Welt retten könnte. Wir können aber auch wieder Limonade brauen oder wir können uns eine Choreografie ansehen, die mit uns auf einen Spaziergang geht, ans Wasser und sich annähert an unser Empfinden. Welches Verhältnis haben wir eigentlich zum Wasser?
Das alles im Rahmen des Theaterfestivals Zukunft jetzt und zwar ab morgen und dann bis einschließlich Sonntag in Eberswalde. Katja Kettner ist Dramaturgin und Autorin des Kanaltheaters. Ich danke ganz herzlich für Ihren Besuch und toi toi toi.
Ja, ich danke auch ganz herzlich.
Madlock oder High Potential sind nur 2 Beispiele. Bei den großen Streamingdiensten gibt es seit einigen Wochen eine regelrechte Retro-Welle. Da gibt es diverse Serien, die die Anmutung von steinaltem Krimi-Fernsehen haben. Von der Kritik besonders hochgejubelt wird gerade die Serie Pokerface. Die Hauptfigur Charlie Cale, gespielt von Natasha Leon, besitzt die außergewöhnliche Fähigkeit zu durchschauen, wenn jemand lügt. Sie fährt mit ihrem Plymouth Barracuda durch die Lande und trifft bei jedem Halt auf neue, skurrile Personen und seltsame Verbrechen, die sie unbedingt lösen muss. Warum ausgerechnet diese Serie bei der Kritik, zumindest in den USA, so besonders gut ankommt und was es mit diesen Retro-Krimiserien grundsätzlich auf sich hat, darüber spreche ich jetzt mit unserem Serienkritiker Daniel Eschkötter. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Wem verdankt die Serie eigentlich ihren Titel? Also wer hat das Pokerface?
Ja, das ist vielleicht bezeichnenderweise schon irgendwie eine falsche Fährte. Also erstmal ist das einfach ein schöner Titel, ne, der sich aber zum Inhalt der Serie nicht so richtig in Bezug setzen lässt oder vielleicht nur paradox, kann man sagen. Denn die Hauptfigur, die du eben erwähnt hast, Charlie Cale, also gespielt eben von der tollen Natasha Leon, die hat eine von diesen Fernsehfiguren Sonderbegabungen, die eigentlich sowas wie ein Pokerface unmöglich macht. Nämlich weil, das ist die Prämisse der Serie, sie irgendwie unerklärlicherweise jede Lüge sofort beim Hören erkennt. Also sie muss nicht mal das Pokerface dabei sehen. Und das ist dann vielleicht der Bezug zum Poker, hat sie natürlich unschlagbar gemacht, gerade bei diesem Spiel. Und dann eben schnell auf so eine Art schwarzer Liste der Casinos gesetzt. Ja, das ist dann der einzige Pokerbezug und so ein bisschen die Vorgeschichte der Serie, dass sie dann auf der Flucht vor der Wett- oder Spielmafia ist oder dann hinterher einfach mal rastlos, vagabundierend eben in diesem Barracuda durch die USA unterwegs ist und dann immer in neue Mordfälle gerät.
Sie ist also sowas wie so ein menschlicher Lügendetektor, könnte
ja,
man sagen.
Ja, genau. Mhm. Wobei Charlie, das ist nicht unwichtig, nicht von Lügen, sondern immer von Bullshit spricht. Mhm. Also irgendwie geht es dann doch um einen anderen Aggregatzustand von Unwahrheit, kann man vielleicht sagen. Das Programm ist also irgendwie, die Welt ist voller Bullshit und Charlie Cale hat nicht nur die Fähigkeit, das sofort zu hören, also instantan, sondern auch den Tick, dass sie das natürlich immer sofort benennen muss.
Aber da müssten ihr doch im Grunde ständig die Ohren klingeln bei all diesen Lügen in der Welt. Also A, das und B, da ist doch dann im Grunde jeder Fall sofort erledigt.
Ja, ich finde, das ist so ein bisschen der zentrale Reiz oder die Mechanik der Serie, dass da immer Umwege genommen werden müssen, damit es nicht sofort erledigt ist. Genau eben wie die Hauptfigur mit ihren immer neuen Stationen und Gelegenheitsjobs. Und das fängt jetzt so, wie die Serie gebaut ist, immer schon so an in jeder Folge, dass die Serie ganz klar so nach dem Columbo-Prinzip und Vorbild funktioniert. Also es ist kein Whodunit, man muss nicht rausfinden, wer es war, sondern ein How Catch'em wäre das englische Wort. Also wir sehen erstmal sehr ausführlich, wie der Mord oder das Verbrechen vorbereitet und auch verübt wird. Mhm. Immer von einem prominenten Gaststar, wie damals ja auch oft bei Columbo. Also zum Beispiel in der neuen Staffel spielt direkt in der Auftaktfolge Cynthia Erivo, die jetzt Oscar nominiert war für Wicked, am Anfang gleich 5 eineiige Schwestern. Naja, und dann gibt es nach dem Verbrechen in jeder Folge irgendwann einen Perspektivwechsel. Und wir bekommen mit, dass Charlie Cale eigentlich bei jedem Fall die ganze Zeit schon quasi unentdeckt irgendwie am Bildrand unterwegs war. Also als Komparsin in ihrer eigenen Show sozusagen. Ne? Also als Kellnerin, als Ballfrau beim Baseball, irgendwie als Assistentin in der Pflege, beim Barbecue oder sonst was. Also es geht schon irgendwie immer um diese Unsichtbarkeitsdynamiken. Und dann sehen wir halt Charlie bei der Aufklärung zu, meistens getriggert dadurch, dass sie irgendeine kleine Lüge überhört, die sie dann stutzig macht. Also so eine unwichtige Lüge erstmal. Und bis sie dann aber kommt, die entscheidende Frage zu stellen, also hast du den und den ermordet, dann dauert es eben aber eine ganze Weile.
Ach lustig, okay, das klingt gut. Aber sie ist schon sowas wie die neue Columbo, sagst du?
Ja, das ist auf jeden Fall auch so ein bisschen die Hommage. Und Natasha Lyons Charlie ist dann irgendwie so ein bisschen wie so eine Post-Punk-Version. So muss man sich das vorstellen von Peter Falks Zerknautschtheit. Also sie hat halt eine Trucker-Kappe und Chelsea-Boots und nicht diesen Regenmantel. Und sie ist auch so wirklich total New York, egal wo man sie hinverpflanzt, mit so einem ganz starken Queens-Dialekt. Und
wir hören mal kurz, wie das klingt.
Really, some place you got here, I mean, that's smoothies, chainsaws, cheese, as far as I can see, is snow globes. You think I can get a job here?
I don't know who you are.
Oh, I'm Charlie Cale, and just looking for a job.
Charlie kann oder muss sich jetzt nicht kokett strategisch klein machen vor den Pseudo-Autoritäten, die man überführen muss, also wie Columbo das irgendwie immer gemacht hat, sondern die ist eigentlich so die Type, die sich schnoddrig empathisch so ankumpelt, also immer so ganz kehlig, kratzig vorgetragen mit Solidarität von unten, kann man vielleicht sagen, so in der gesellschaftlichen Hackordnung, aber halt auch immer wieder, wie bei Columbo eigentlich auch, mit Neugier und mit genuinen Bindungen an die anderen, ja, ich nenne sie jetzt mal sozusagen die Komparsinnen des Lebens, ne? Also die anderen kleinen Leute. Mhm. Und die Serie ist dann dadurch fast so ein Atlas von immer sehr schön gezeichneten amerikanischen Schauplätzen und Figuren. Also da ist wirklich alles dabei, vom Provinztheater über das Baseballstadion zur Landhaushochzeit, dem Polizeiball und zur Grundschule und so weiter.
Also genau, es klingt schon mal sehr, sehr unterhaltsam, was du da schilderst. Und auch wenn es um die Komparsinnen des Lebens geht, ist ja doch schon so eine gewisse Prise soziale Kritik bestimmt enthalten. Geht es noch um was anderes?
Ja, also jetzt zu sagen, dass es jetzt die neue große politische Serie für die USA der Gegenwart wäre, das wäre jetzt auch Bullshit, muss ich zugeben. Denn erstmal ist das schon wirklich genau das, was du gesagt hast. Und einfach eine sehr gut gebaute, sehr prominent besetzte und aber auch sehr retro daherkommende Krimiserie, klar. Die vermeidet dann, kann man sagen, fast sogar die so naheliegenden politischen Dimensionen. Also es ist schon irgendwie klar, dass da im Hintergrund ein Amerika ist, wo Bullshit und Bigotterie auch wirklich das große politische Programm sind. Aber es geht halt nicht primär um Verschwörungserzählungen oder gar Trumpismus oder so, sondern es ist eher so ein enttäuscht verklärter Blick, kann man vielleicht sagen. Also Charlie Cale ist einfach auf der vergeblichen Suche nach den Ehrlichkeitsinseln in den USA und ja, scheitert dann auch irgendwie und geht am Ende nach New York, weil sie denkt, ja, in der Großstadt, da würden die ganzen Lügen nur noch so ein Grundrauschen werden und sie würde das ausblenden können. Aber wenn es bei Pokerface doch um mehr geht, dann vielleicht vor allem deshalb, weil es nicht nur so deutlich ein Hommage ist an Columbo und ähnliche Serien, sondern eigentlich fast so eine Test- oder Brückenserie, die versuchen will, zugleich eben altes Krimi-Fernsehen und neuere Prestige-Streaming-Serie zu sein und die Formeln dafür auch zu reflektieren.
Ja, das finde ich interessant und das war ja auch so ein bisschen die Eingangsprämisse, dass wir festgestellt haben, dass diese ja im Grunde sehr, sehr altertümlichen Krimiserien gerade wieder so ein großes Comeback feiern. Hast du eine Erklärung dafür?
Na, man muss sagen, dass die eigentlich die ganze Zeit gut laufen und in den Streaming-Charts immer sehr weit oben sind und dass wir das einfach unter Umständen nicht mitbekommen, weil wir halt dann doch eben über die Prestige-Segmente sozusagen sprechen. Und wenn man sich jetzt aber die neue Welle anguckt, dann hat das schon was mit der Ökonomie von Hollywood und von Streamern insgesamt zu tun. Also die stecken natürlich in Mehrfachkrisen und wissen nicht so richtig, wie sie überhaupt noch ökonomisch und erzählerisch valide Modelle finden können. Und dann sind so Retro-Rückgriffe, die alte Fernsehstrukturen und Gewohnheiten irgendwie aufnehmen und dann vielleicht ein bisschen wenden, ja schon fast zu naheliegend. Ja, aber das Modell von Pokerface und gerade auch dem Macher Rian Johnson, der ja auch diese Agatha Christie-mäßigen Knives-Out-Filme mit Daniel Craig macht, das scheint mir schon noch ein bisschen spezifischer zu sein. Also zum einen ist es bescheidener und zum anderen aber auch großzügiger als so Streaming-Slop oder eben eine Krimiserie, die ihren Fall vielleicht über 10 Folgen dehnt. Ich würde sagen, Pokerface ist eher sowas wie ein Tribute-Album mit ganz vielen Gaststars, was dann wieder so an die alten Platten ranführen soll. Ne? Mhm. Und das wären im Fall von Pokerface eben die ganzen anderen Serien, die in den USA auch gerade zum Katalog dieses amerikanischen Streamers Peacock gehören, wo eben Pokerface läuft. Also Columbo, Monk, Mord ist die Hobby und so weiter. Und Pokerface ist dann sozusagen ein neuer, ja nicht ganz unnostalgischer, aber doch sehr liebevoller und sorgfältiger Wiedereinstieg in dieses Segment von Fernsehgeschichte, kann man vielleicht sagen.
Daniel Eschkötter über die Serie Pokerface. Die Staffel 2 läuft hierzulande ganz frisch bei Sky. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch.
Park Fiction, so heißt ein kleiner Park in Hamburg-St. Pauli, der nicht nur ungewöhnlich aussieht, sondern auch eine ungewöhnliche Geschichte hat. Das kleine Grundstück sollte nämlich eigentlich verkauft und bebaut werden, aber die Nachbarschaft hat sich dagegen verwahrt, stark protestiert, denn der Ort war einer der letzten, von dem aus man wirklich einen tollen Ausblick auf die Elbe und den Hafen hat. Kurzerhand hat also diese Nachbarschaft selbst begonnen, hier einen Park zu planen. Das war 1995. Diese Planung war so überzeugend, dass die Stadt Hamburg mitging. 2002 wurde die Dokumentation des Projekts sogar zur Documenta 11 eingeladen. Und Grundlage für diese Planung war ein Vorgehen, das sich Wunschproduktion nannte und das jetzt wiederum Grundlage für die Planung eines weiteren Parks ist. Unterhalb von Park Fiction, direkt an der Elbe, gibt es nämlich ein Grundstück, das ist 600 Meter, da liegen 600 Meter brach. Man kann sagen, noch mein Kollege Dirk Schneider, der hat ein Feature über den Planungsprozess gemacht. Heute Abend läuft es im Deutschlandfunk Kultur und Dirk Schneider ist jetzt mein Gast. Hallo, wie schön.
Hallo.
Ja, also du wohnst ja selbst wirklich unweit dieses Parks, beziehungsweise dieses dann auch entstehenden Parks. Stimmt. Was ist das Besondere? Wie lässt sich der beschreiben?
Also ich kann mal sagen, wie der so aussieht. Da gibt es so ein paar Sachen, die sind schon sehr ungewöhnlich. Zum Beispiel so eine gewellte Wiese, also eine Wiese in Wellenform. Da kann man es sich besser gemütlich machen als auf einer flachen Wiese. Mhm. Das heißt dann der fliegende Teppich. Es gibt so 3 Palmen aus Metall, die sind ganz berühmt. Das ist fast schon so ein Wahrzeichen von St. Pauli geworden inzwischen. Es gibt eine Sitzecke, die ist mit Bambus bewachsen und die hat dann so einen besonderen Namen. Die heißt Bambushain des bescheidenen Politikers. Also man merkt, da weht so ein bisschen anderer Wind. Das ist jetzt allerdings natürlich auch alles schon ein Vierteljahrhundert alt. Also heutzutage gibt es ja viele ungewöhnliche Dinge in Parks. Ich glaube, damals war das jetzt auch so von der Form noch was Besondereres. Aber es ist, glaube ich, vor allem auch deswegen ungewöhnlich. Das ist ganz wichtig, weil es eben dieser Ort diese Geschichte hat. Also dieser Ort drückt wirklich aus, das ist ein Ort von uns, für uns gemacht. Den haben wir uns selber erkämpft und das ist als Symbol einfach schon mal sehr, sehr wichtig. Hier wurden die Menschen aus dem Stadtteil gesehen und ernst genommen. Und das verleiht ihm natürlich so ein ganz anderes, ich will jetzt nicht sagen Flair, wie sagt man, so einen anderen Spirit, der weht. Das ist wirklich ein Symbol, aber eben ein Symbol, das auch genutzt werden kann im Alltag.
Jetzt habe ich schon gesagt, das Prozedere trägt diesen wunderschönen Namen Wunschproduktion. Das erinnert total an Delius Gattari, die Wunschmaschine. Also da steckt ganz viel drin. Wie genau funktioniert das denn?
Die Lösungskategorie steckt auch drin, das kann ich aber nicht erklären, das wird im Feature ein bisschen erklärt. Wichtig ist bei diesem Prozess, also ich hoffe, ich stelle das jetzt richtig dar, weil es ist auch relativ komplex, also es soll nichts vorgegeben werden. Also die Leute werden wirklich eingeladen, frei zu assoziieren. Es geht nicht darum, wollt ihr jetzt hier eine Wiese und da einen Spielplatz oder umgekehrt, sondern es geht wirklich um die Frage, was fehlt euch denn ganz allgemein in eurer Umgebung, in eurem Alltag, vielleicht auch in eurem Leben. Bei der ersten Planung kam zum Beispiel, hatte ein Mädchen geschrieben, ich möchte ein erdbeerförmiges Baumhaus. Das wurde dann nicht gebaut, aber es geht einfach nur darum, das mal so abzufragen. Also was wollen die Leute und was steckt vielleicht auch hinter dem Wunsch eines erdbeerförmigen Bauhauses, also Baumhauses, was steckt da eigentlich drin? Das wird dann nicht eins zu eins umgesetzt, aber wie gesagt, genau, dieser Geist soll so festgehalten werden und das ist auch, Also ganz wichtig ist, dass es nicht nur in Sprache funktioniert, sondern dass die Leute zum Beispiel auch Bilder malen können. Sie können mit Knete was gestalten, sie können Fotos machen, sie können mit Bauklötzen irgendwas bauen. Das heißt, es ist ein ganz anderes Vorgehen und es ermöglicht natürlich eben auch zum Beispiel Kindern mitzumachen oder Leuten, die nicht gut Deutsch sprechen. Mhm. Die können dann auch ihre Wünsche und Bedürfnisse artikulieren. Ich möchte einen Ton aus dem Feature mal einspielen. Der Urbanist Jochen Becker, der hat das sehr schön auf den Punkt gebracht.
Wunschproduktion, würde ich fast sagen, ist sowas wie Psychoanalyse. Man musste sozusagen die eigentlichen Zwänge, Wünsche und Begehren herausarbeiten. Und was ist auch der Überschuss, also das Verrückte anstatt? Und das müssen wir uns, glaube ich, bewahren, die Verrücktheiten, die Schrägheiten, die guten produktiven Zufälligkeiten, die Stadt immer bedeutet.
Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber so eine Stadt wie Hamburg, die hat doch Profis, die da in irgendwelchen Gremien sitzen und nichts anderes machen, als nämlich beruflich genau das, sowas zu planen. Warum hat die Stadt Hamburg sich das Heft so aus der Hand nehmen lassen?
Also sicher, weil es auch einen gewissen Druck gab, vielleicht aber auch, also ich, das ist eine gute Frage. Also der erste Park wurde tatsächlich erkämpft. Wir lassen mal Margit Sankey zu Wort kommen, die ist Teil dieses Park-Fiction-Komitees, die das gemacht haben.
Park Fiction ist ja, das war ja, was wir einen parallelen Planungsprozess nennen. Also wir haben einfach geplant, was wollen wir, also die NachbarInnen, die Leute, und dann erst uns an die Behörden gewandt, ne? Die völlig ausgeblendet vorher, die nicht gefragt.
Und das war ein bisschen so die Strategie, glaube ich. Also einfach mal zu sagen, ey, was wollt ihr denn eigentlich? Und die Stadt dann vor vollendete Tatsachen zu stellen. Das ist dann natürlich schon mal schwieriger, irgendwie nochmal zurückzurudern. Aber dieser Park ist eben auch ein Riesenerfolg. Inzwischen macht Hamburg mit Park Fiction Werbung. Wie gesagt, diese Palmen, also die kommen bestimmt auch in Fremdenverkehrsbroschüren vor. Und deswegen war man jetzt auch sehr offen und hat gesagt, okay, ihr dürft den neuen Park, der da unten am Ufer geplant ist, den dürft ihr auch planen.
Mhm. Was würdest du denn sagen jetzt, wenn wir auf diesen neuen Park schauen, die Wunschproduktion, die jetzt da stattgefunden hat, was für Ergebnisse hat die gezeitigt? Auf was kann man sich da jetzt freuen?
Das ist tatsächlich noch gar nicht so klar. Also es gab so eine Testphase, da wurden so ein paar Wünsche exemplarisch mal getestet. Gar nicht so aufregende Sachen, eine sehr lange Sitzbank, was macht das irgendwie, wenn dort eine Bank steht, was macht das mit diesem Ort? Ein Pavillon wurde aufgestellt, der ist dazu geplant eigentlich, dass man da drin sitzt und bei Gewitter Blitze beobachten kann. Mhm. Und solche Dinge, also so ein bisschen exemplarisch wurde ein bisschen was rausgenommen. Es gab so viele verschiedene Wünsche, eine Wasserrutsche, ein Teegarten, manche haben auch gesagt, lass es doch so einfach, wie es ist. Ganz klar ist auf jeden Fall, es wird keine kommerzielle Nutzung geben und es werden jetzt 3 Landschaftsplanungsbüros damit beauftragt, realisierbare Entwürfe zu machen und die werden aber auch wieder in so Werkstattverfahren, wie sagt man, geplant oder entworfen. Also das heißt, auch da sind die AnwohnerInnen wieder ganz eng mitbeteiligt und 2030 soll dann einer dieser Entwürfe realisiert werden.
Muss uns unbedingt wieder besuchen und schildern, was dann da entstanden ist. Heute Abend können Sie das Zeitfragen-Feature Die ganze Stadt könnte anders aussehen, wenn Bürger den Raum mitgestalten von Dirk Schneider zu hören im Deutschlandfunk Kultur 19:30 Uhr. Ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch.